Herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb und Radio Maria Österreich und Südtirol. Sie haben eingeschaltet zur Spiritualität bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und ich werde Sie durch diese Stunde begleiten. Zweimal haben wir uns bereits zusammen mit Dr. Ulrike Seidel aus Brixen in Südtirol über die heilige Edith Stein unterhalten. Heute schließen wir die kleine Reihe über die Patronen Europas ab und schauen dabei besonders auf ihr christliches Glaubenszeugnis. In diesem Monat endet das Edith Stein-Jahr, in dem die Edith Stein-Gesellschaft Österreich an einige markante Lebensstationen der Heiligen erinnerte. Denn am 12. Oktober 1891 wurde Edith Stein geboren. Sie war Jüdin, Philosophin, Christin, Karmelitin und sie stirbt schließlich als Märtyrerin im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau am 9. August 1942. Papst Johannes Paul II. Spricht sie im Mai 1987 selig. Am 11. Oktober 1998 erfolgt die Heiligsprechung in Rom. Zusammen mit Birgitta von Schweden und Katharina von Siena wird Edith Stein im Jahr 1999 zur Mitpatronin Europas ernannt. Und Edith Stein ist eine sehr vielschichtige Person und in einer kleinen Reihe bei Radio Horeb blicken wir auf ihr Leben und Wirken zurück. Und eingeladen dazu haben wir Frau Dr. Ulrike Seidel aus Brixen in Südtirol und die begrüße ich nun ganz herzlich. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Frei und grüß Gott. Ein herzliches Grüß Gott sage ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria.
Frau Dr. Seidel, Sie sind Theologin und haben über Edith Stein promoviert. Und bevor Sie uns heute über das christliche Glaubenszeugnis von Edith Stein berichten, wollen wir nochmals auf die ersten beiden Sendungen zurückblicken. Darin haben wir einerseits das jüdische Erbe und andererseits die philosophische Suche nach der Wahrheit von Edith Stein betrachtet. Und ja, zum jüdischen Erbe Edith Steins. Sie haben uns damals berichtet, Edith Stein wurde als Jüdin geboren und ist erst später zum Christentum konvertiert. Wie hat Edith Stein denn das Judentum ihrer Kindheit geprägt?
Ja, wie gesagt, Edith Stein ist groß geworden, aufgewachsen im Judentum, hat das Judentum aber eher nur von den großen Festtagen her kennengelernt. Auch durch die Mutter, die war ja eine fromme Jüdin. Die Kinder hat sie aber nicht so sehr angehalten dazu, also zu praktizieren. Und so hat mit 14 Jahren Edith Stein dann den Glauben an Gott abgelegt, verloren und hat so auch das persönliche Beten aufgegeben. Man kann so sagen, dass sie letztlich nicht vom Judentum zum Christentum konvertiert ist, sondern eigentlich eher vom Atheismus bzw. vom Agnostizismus zum Glauben an Gott gekommen ist.
Und wie ihr jüdisches Umfeld dann später auf ihren Eintritt in den Karmel reagieren wird, ja, das werden Sie uns später dann auch noch berichten. Und Edith Stein war ja zeitlebens auf der Suche nach der Wahrheit und hat die zunächst an der Universität in der Philosophie gefunden. Und welche Richtung hat Edith Stein denn damals genau eingeschlagen, Frau Dr. Seidel?
Ja, sie hat bei Edmund Husserl studiert. Der hat damals eine neue bahnbrechende Richtung in der Philosophie entwickelt, die Phänomenologie. Und da ist sie dann weitergegangen. Also an die Stelle ihres Kindheitsglaubens trat dann die Suche nach Wahrheit und das Philosophiestudium vor allem. Und die Wissenschaft führte sie zu religionsphilosophischen Überlegungen, aber dann auch an die Grenzen des Verstandes. Und so öffnete sie sich für den Glauben und setzte sich später dann auch mit der christlichen Philosophie auseinander.
Genau, also die Philosophie hat sie nie ganz losgelassen. Und ja, Judentum, Philosophie und jetzt das christliche Glaubenszeugnis von Edith Stein. Wir werden jetzt im Folgenden den Vortrag von Dr. Ulrike Seidel hören. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie nun denken, ach, ich habe die ersten zwei Teile verpasst, das macht nichts, denn unser heutiger Teil beschäftigt sich vor allem damit, wie Edith Stein zum katholischen Glauben fand und wie sie ihren katholischen Glauben bis zum Tod dann auch gelebt hat, wie sie Glaubenszeugin war. Und nach dem Vortrag von Dr. Ulrike Seidel haben Sie dann die Möglichkeit, hier bei uns anzurufen und sich mit Ihren Fragen zu melden. Aber Frau Dr. Seidel, jetzt bitte ich Sie um Ihren Vortrag.
Ich möchte den Vortrag nun wieder mit einem Gebet von Edith Stein beginnen. Mit einem Gebet, das aber gleichzeitig ein Dialog ist zwischen Edith Stein und Jesus. Herr, stürmisch sind die Wellen und dunkel ist die Nacht. Willst du sie nicht erhellen für mich, die einsam wacht? Halt fest die Hand am Steuer und sei getrost und still. Dein Schifflein ist mir teuer, zum Ziel ich's lenken will. Hab nur mit festen Sinnen stets auf den Kompass Acht. Der hilft das Ziel gewinnen durch Stürme und durch Nacht. Die Nadel zittert leise und steht dann wieder still, dass die Richtung sie dir weise, wohin die Fahrt ich will. Sei getrost und stille, es führt durch Sturm und Nacht, getreu dich Gottes Wille, wenn das Gewissen wacht. So hören wir nun, liebe Freunde und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria, über Edith Stein, und zwar ihr christliches Lebens- und Glaubenszeugnis. Wir werden über ihr Wirken im Verborgenen hören. Wir werden über sie hören als Lehrerin bei den Dominikanerinnen in Speyer, aber auch über ihr wissenschaftliches Arbeiten. Dann in einem zweiten Teil des Vortrags hören wir über ihr öffentliches Wirken, über ihre Vortragstätigkeit, und wir werden hören über Edith Stein als Dozentin in Münster. Dann im dritten Teil geht es über ihr Leben im Karmel, in Köln und in Echt. Und ganz zum Schluss werden wir dann über ihre letzten Tage vom 2. bis zum 9. August 1942 hören. Ein Gedanke Edith Steins, der zum ersten Teil, zum Wirken im Verborgenen, passt, lautet: Wer zu mir kommt, den möchte ich zu ihm führen. Also zu Jesus. Sie hat ihn kennengelernt und sie möchte, dass auch die anderen, ihre Mitmenschen, zu diesem Jesus finden. Zum zweiten Teil, zu ihrem öffentlichen Wirken beziehungsweise zu ihrem Leben im Karmel und zu ihrer Hingabe des Lebens, passen dann folgende Gedanken. Sie dürfen mir glauben, dass ich in den Gebetsstunden immer derer gedenke, die gern an meiner Stelle wären. Helfen Sie mir, dass ich würdig werde, im innersten Heiligtum der Kirche zu leben und für die einzustehen, die draußen wirken müssen. Also das ist für die Zeit im Karmel. Und dann für die letzten Tage ein Gedanke Edith Steins, den sie ausgesprochen hat: Fiat voluntas tua, auch und gerade in der dunkelsten Nacht geschehe dein Wille. Am 1. Jänner 1922, also mit 31 Jahren, nach einer Vorbereitungszeit von einem halben Jahr, ließ Edith Stein sich in Bergzabern taufen. Taufpatin war Hedwig Konrad Martius, ihre evangelische Freundin, die auch Philosophin war. Am 2. Februar 1922 wurde sie dann vom Bischof von Speyer, Ludwig Sebastian, in dessen Privatkapelle gefirmt. Mit diesen beiden Terminen wählte Edith Stein bewusst zwei Festtage, an denen die katholische Liturgie jüdische Rituale mitfeierte. Beim ersten ging es um die Beschneidung des Herrn. Das zweite war das Fest der Reinigung Mariens im Tempel 40 Tage nach der Geburt eines Knaben nach dem mosaischen Gesetz. Die Feste wurden allerdings nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil umbenannt bzw. abgeschaffen. Am 2. Februar heißt das Fest Maria Lichtmess oder Darstellung des Herrn. Trotz dieser Zusammenhänge trennte sich Edith Stein mit diesem Schritt von ihrer Kindheitskultur. Dies wird ihr selber, ihr persönlich auf bedrückende Weise klar am tiefen Schmerz und dem bleibenden Unverständnis ihrer Mutter und ihrer Familie ihr gegenüber. Noch im Jahr 1921, also kurz vor ihrem Eintritt in die katholische Kirche, da schreibt Edith Stein: Eben jetzt habe ich sehr schwere Tage. Für meine Mutter ist der Übertritt das Schlimmste, was ich ihr antun kann. Und mir ist es schrecklich zu sehen, wie sie sich damit quält und ich ihr nichts erleichtern kann. Denn es gibt hier eine absolute Grenze des Verständnisses. Die endgültige Wende Edith Steins zum Christentum lässt sich also als Begegnung und Trennung von Synagoge und Kirche charakterisieren. Nicht Unglaube trifft auf Glaube, sondern Glaube auf Glaube. Edith Stein schreibt ja wenig über sich selbst, über ihre eigene Betroffensein von Gott, über ihre inneren Regungen und was sie eigentlich bewog, katholisch zu werden. Freilich, sie hat Teresa von Avila gelesen und es liegt nahe, dass das, was Teresa bei Augustinus fand, Edith Stein später dann bei Teresa erfahren haben dürfte. Nämlich, dass die Barmherzigkeit Gottes die ringende Seele aus dem Todesschatten der Gottesferne herausführt. Bei Teresa heißt es: Gepriesen sei Gott, der mir Leben gab, um mich aus einem so furchtbaren Tode herauszuwinden. Mein Gott, wie staune ich über die Härte meiner Seele, da ich doch so vielfache Hilfe von dir empfing. Wenn ich bedenke, wie wenig über mich vermochte und in welchen Fesseln ich mich befand, die mich von dem Entschlusse, mich Gott hinzugeben, zurückhielten. Denn ich sah wohl ein, dass ich nicht lebte, sondern mit einer Art Todesschatten rang. Und Edith Stein, so können wir sagen, konnte sich in diesen Worten sicherlich wiederfinden. Die inneren Erfahrungen waren so gewaltig, dass sie meinte, alle wissenschaftliche Arbeit abbrechen zu müssen. Zu diesem Zeitpunkt war sie der Überzeugung, dass das neue Leben, in das sie hineingetauft war, größtmögliche Trennung von allem Irdischen, also auch von der Wissenschaft, verlange. Einige Monate, die sie bei ihren Freunden in Bergzabern verbrachte, bei ihrem befreundeten Ehepaar Konrad Martius, da widmete sie sich nur Studien zur Vertiefung ihres Glaubens. Also sie hat in diesem Moment die Philosophie hinter sich gelassen. Der Beitritt Edith Steins zur katholischen Kirche, der hätte wirklich nicht radikaler vollzogen werden können. Ihr ganz auf die Philosophie ausgerichtetes Leben wollte sie hinter sich lassen, um nur noch für Gott und für den Glauben zu leben. Nach Hilda Gräf, einer der ersten Biografinnen Edith Steins, hatte Edith Stein vom Augenblick ihrer Bekehrung an nur den einen Wunsch der völligen Hingabe an Gott im Karmel. Sie selbst, Edith Stein, schreibt darüber: Als ich am Neujahrstag 1922 die heilige Taufe empfing, dachte ich, dass dies nur die Vorbereitung zum Eintritt in den Orden sei. Aber als ich einige Monate später nach meiner Taufe zum ersten Mal meiner lieben Mutter gegenüberstand, wurde mir klar, dass sie dem zweiten Schlag vorläufig nicht gewachsen sei. Sie würde nicht daran sterben, aber es würde sie mit einer Verbitterung erfüllen, die ich nicht verantworten könnte. Ich musste in Geduld warten. So besteht nicht der geringste Zweifel, dass Edith Stein vom Wunsch erfüllt war, ihr weltliches Leben nun hinter sich zu lassen und nur noch in Kontemplation und Gebet zu leben. Es folgten allerdings dann Jahre der Vertiefung in die vorchristliche und in die christliche Philosophie. Ebenso ein Jahrzehnt katholischer Erziehungsarbeit in Speyer bei den Dominikanerinnen. Sie war dort von 1922 bis 1931. Durch die Vermittlung des Generalvikars von Speyer, Josef Schwind, der auch ihr geistlicher Begleiter war, nahm Edith Stein eine Stelle als Lehrerin für Deutsch und Geschichte bei den Dominikanerinnen in Speyer an. Und die Anstellung war für Edith Stein mit vielen Vorteilen verbunden. Sie musste ihr Leben nicht aufspalten, sondern konnte weltlich bleiben und doch in einer ihr gemäßen Umgebung leben. In Speyer unterrichtete sie und gleichzeitig stand sie dem klösterlichen Leben nahe, nachdem sie sich sehnte. Sie bezog dort bei den Dominikanerinnen ein Zimmer im Pfortenhaus, von dem aus sie ohne Umwege in die Kirche gelangen konnte. Wie glücklich sie in der Zeit war, die sie in Speyer verbrachte, das zeigt auch ein Brief an Roman Ingarden, einem Studienfreund von ihr, nachdem sie ein Jahr dort verbracht hatte. So schreibt sie: Mein Zimmerchen ist ganz winzig, aber ich bin noch nirgends so gern gewesen. Jedes Mal, wenn ich zurückkomme und von Weitem die Speyerer Domtürme sehe und dann das kleine spitze Türmchen unserer Klosterkirche, dann werde ich ganz unsagbar froh. Edith Stein lebt mit den Ordensfrauen wie eine von ihnen, betet täglich das Brevier, hört das Korbgebet der Dominikanerinnen. Sie ist sehr früh in der Kapelle, oft schon vor allen anderen. Sie pflegte, während der ganzen Messe zu knien. Und deshalb wurde ihr bald ein Betstuhl zur Verfügung gestellt in der Kirche an einer versteckten Stelle hinter einem Pfeiler. Einerseits wollte man ihr die Andacht gewähren, dass sie darin nicht gestört wird, und andererseits wollte sie wohl auch nicht unnötig auffallen. Sie in der Kirche beten zu sehen, so Schwester Renata de Spirito Sancto, die erste Biografin Edith Steins, wo sie auch außerhalb des Gottesdienstes oft stundenlang unbeweglich kniete, war eine eindrucksvolle Predigt. Und es ist auch bekannt, dass sie manchmal sogar eine ganze Nacht lang im Gebet in der Kirche verbracht hat. Und dann am nächsten Morgen aber wohl pünktlich wieder in der Schule zu sein und ganz normal zu unterrichten und den Tag mit den Schülern und mit den Dominikanerinnen zu leben. Als Lehrerin gab sie Unterricht in dem damals üblichen Stil. Sie besaß zweifellos viele Eigenschaften einer guten Erzieherin. Die Festigkeit ihres Charakters schafften Autorität, die durch die wohltuende Güte ihres Herzens Vertrauen erweckte. So erinnern sich viele ehemaligen Schülerinnen positiv an sie und denken positiv an sie zurück. Ein Beispiel, das die Distanz der Lehrerin zu den Schülerinnen ebenso ausdrückt wie das Vertrauen, das sie ihr schenkten, ist folgendes. Fräulein Doktor hatte auch etwas Unnahbares. Es war ein zu großer Abstand. Sie war eben zu gescheit und zu bedeutend. So hatten wir alle eine große Scheu vor ihr. Doch als Schülerin hatte ich auch wieder großes Vertrauen zu ihr. Meine persönlichsten Ansichten und innersten Gefühle konnte ich in den Schülerarbeiten, die nur in ihre Hände kamen, rückhaltlos niederlegen. Ich empfand ganz tief: Hier darfst du alles sagen. Hier kannst du ganz offen und wahr sein, ohne missverstanden zu werden. Fräulein Doktor war eine Persönlichkeit, ein Mensch im Vollsinn des Wortes. Da war nichts verkümmert oder verbogen. Durch ihr warmes, mütterliches Verstehen bekam sie schnell Kontakt zu den Schülerinnen und Hilfesuchenden. Rasch gewann sie die Herzen der Schülerinnen. Für uns alle war sie ein leuchtendes Vorbild, so schreibt eine, das heute noch nachwirkt. In schlichter Bescheidenheit und Einfachheit, fast ungehört und unbemerkt, ging sie den stillen Weg ihrer Pflicht. Immer gleichmäßig, freundlich und aufgeschlossen für alle, die ihre Hilfe begehrten. Und eine andere Schülerin erinnert sich, Edith Stein besaß mein ganzes Vertrauen. Für den kleinsten ihr geleisteten Dienst zeigte sie sich überaus dankbar. Und zu jeder Stunde bei Tag und Nacht stand sie zur Verfügung, bereit uns anzuhören. Langsam im Urteil brachte sie eine unendliche Geduld auf, um uns unabhängig vom äußeren Anschein kennenzulernen. Manchmal wartete sie Jahre, bis sie ein entscheidendes Urteil fällte. Sie hütete sich wohl, unserem Leben eine Richtung aufzudrängen, aber sie betete mit uns um Erleuchtung, um uns zu helfen, unseren persönlichen Beruf zu erkennen. Und weiter schreibt diese Schülerin, eines Tages bat ich sie um Rat für meine Zukunft und sie erwiderte, beten wir vereint, um die Antwort von Gott zu erhalten. Wir müssen ihn anflehen, Auge in Auge, um uns wissen zu lassen, was er von uns will. Ihr Unterricht, ihre Bemerkungen, kurz alles, was sie uns sagte, war durchdrungen von Güte und war für uns eine Gnade. Immer wieder wird auf ihre Menschlichkeit, auf ihre Humanität hingewiesen, auf die Art, wie sie vor allem mit minderbegabten und gehemmten Mädchen umging, wie sie denen half. Selbst intellektuell überlegen, verschenkte sie doch ein Stück von sich selbst. Sie war den Schülerinnen nicht nur Lehrerin, sondern auch geistige Mutter. Besonders der Bedrückten und innerlich Leidenden nahm sie sich an. Und auch für die Klosterschwestern, für die Dominikanerinnen war sie da. Sie hat den Novizinnen Philosophieunterricht gegeben und auch Lateinunterricht. Ein Priester hat auch geschrieben, dass sie die eigentliche Novizenmeisterin war bei den Dominikanerinnen, weil sie auch mit Rat und Tat den Novizinnen und den Schwestern beistand. Baronin Uta von Bodmann, eine Kollegin Edith Steins in Speyer, berichtet auch, dass Edith Stein oft noch abends Schülerinnen empfing und dass die zu ihr kamen, um ihre Anliegen und Sorgen vorzubringen. Neben ihrem Schreibtisch hatte sie stets einen Stuhl frei für Menschen, die Rat brauchten. Vor allem aber beeindruckte ihre Direktheit und ihre Frömmigkeit. Eine Schülerin berichtet, wir waren noch sehr jung, aber den Zauber ihrer Persönlichkeit hat keine von uns vergessen. Täglich sahen wir sie auf dem Gebetsstuhl knien, vorne im Chor, während der Messe. Da ging uns eine Ahnung auf, was es bedeutet, Glauben und Lebenshaltung in vollkommener Übereinstimmung zu bringen. In der ersten Zeit des Einlebens in die neue religiöse Welt, in das Christentum, spielte der Gedanke an wissenschaftliche Arbeit keine Rolle für sie. Sicherlich auch deshalb, weil die Einarbeitung in den neuen Beruf als Deutsch- und Geschichtslehrerin viel Zeit und Energie kostete. Sie hat sich sicher gut vorbereitet und sich auch da eingelesen, eingelebt. Bisher war sie ja mit Philosophie beschäftigt. Und zumindest für die ersten Jahre der Taufe trifft zu, dass Edith Steins Klostersehnsucht das Interesse an weiterer wissenschaftlicher Arbeit überwog. Unmittelbar nach ihrer Konversion war Edith Stein der Ansicht, ein christliches Leben führen heiße, allein in Kontemplation und im Gebet zu leben. Sie schreibt selber, ich habe nämlich gemeint, ein religiöses Leben führen heiße, alles Irdische aufzugeben und nur im Gedanken an göttliche Dinge leben. Allmählich habe ich aber einsehen gelernt, dass selbst im beschaulichsten Leben die Verbindung mit der Welt nicht durchschnitten werden darf. Ich glaube sogar, je tiefer jemand in Gott hineingezogen wird, desto mehr muss er auch in diesem Sinn aus sich herausgehen. Das heißt, in die Welt hinein, um das göttliche Leben in sie hineinzutragen. Und genau das hat Edith Stein ja auch gemacht, ganz schlicht und einfach als Lehrerin bei den Dominikanerinnen. In der Zeit bei diesen übersetzte sie unter anderem aber auch die Untersuchungen über die Wahrheit von Thomas von Aquin. Es blieb jedoch nicht bei Schulbetrieb und Thomas Übersetzung. Seit 1928 wurde Edith Stein dann immer häufiger eingeladen und gebeten, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zu Themen im Bereich von Frau, Bildung und Erziehung zu sprechen. Edith Stein hat die Wahrheit gesucht und Gott gefunden. Sie hat die Wahrheit in der Person Jesu erkannt. Nachdem sie selbst aber die volle Wahrheit gefunden hat, wollte sie die anderen Menschen zu dieser Wahrheit hinführen. So wollte sie nicht öffentlich auftreten, wenn sie damit nicht auch ihrem eigentlichen Anliegen, ihrem Glauben dienen konnte. Und so schreibt sie einmal: Es ist im Grunde immer eine kleine Wahrheit, die ich sagen möchte. Wie man es anfangen kann, an der Hand des Herrn zu leben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, heute in der Spiritualitätssendung eingeladen, und mit dabei sind auch Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Maria Österreich und Südtirol. Wir sprechen heute über Edith Stein und ihr christliches Glaubenszeugnis. Unser Gast ist Dr. Ulrike Seidel aus Brixen in Südtirol, und sie hat uns bereits in einem ersten Teil davon berichtet, wie Edith Stein zum katholischen Glauben fand, wie sie sich taufen ließ und dann bei den Dominikanerinnen in Speyer eine Zeit lang wohnen und unterrichten durfte. Und wir fahren nun fort in einem weiteren Teil des Vortrags.
Allmählich wurde klar, dass Edith Stein, dass es für sie nicht mehr möglich war, neben dem Hauptberuf der Lehrerin noch wissenschaftliche Arbeiten und vor allem eine so ausgebreitete Vortragstätigkeit zu bewältigen. Außerdem wurde ihr von mehreren Seiten nahegelegt, die Schule zu verlassen und zu versuchen, sich an der Universität zu habilitieren. So kündigte sie ihre Anstellung bei den Dominikanerinnen und verließ im März 1931 ihre langjährige Klosterheimat in der Pfalz. Das Jahr 1931 war dann ausgefüllt mit Versuchen, an der Freiburger oder Breslauer Universität eine Professur zu erhalten. Auch in Kiel und Hamburg hatte sie zunächst Aussicht, aber alle Verhandlungen zerschlugen sich. Jetzt fiel aber weniger ihr Frausein wie bei früheren Habilitationsversuchen um das Jahr 1919 ins Gewicht, als ihre Zugehörigkeit zu einer Rasse, die im nationalsozialistischen geführten Deutschland bald keine Existenzberechtigung mehr haben sollte. Als ihre Habilitationsversuche als gescheitert angesehen werden konnten, übernahm Edith Stein dann schließlich im Februar 1932 eine Dozentur am Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster in Westfalen. Das Leben im Collegium Marianum, wo sie nun wohnte, führte Edith Stein unter meist junge studierende Ordensfrauen. Es brachte aber auch Begegnungen mit Studierenden und Professoren der Universität in Münster. In dieser Zeit fiel ihre asketische Lebensweise auf, ihre helfende Nächstenliebe und ihre eucharistische Frömmigkeit. Eine ihrer Hörerinnen erzählt, mit großer Liebe widmete sie ihre freien Augenblicke der studierenden Jugend. Gern lauschten die Studentinnen ihren wissenschaftlichen Vorträgen und nahmen ihre ermunternden Worte und Ratschläge zu einem katholischen Leben gern an. Weiters stellt sie fest, dass Edith Stein diese Arbeit bei den studierenden Jugendlichen als gottgewollte Aufgabe sah und dass sie ihre Sehnsucht, sich im Ordensstand zu weihen, dieser Pflicht opferte. Sie war ihnen allen ein Vorbild reinster und edelster Menschlichkeit und tiefchristlicher Gesinnung. Für viele Menschen wurde Edith Stein zur geistigen Helferin. Ihr Freundeskreis und ihre Korrespondenz nahmen beständig zu. Ihr großes Wissen und ihre Frömmigkeit sind nie ein Hindernis, sondern eher ein Mittel geworden, mit den lebendigen Fragen der Menschen vertraut zu bleiben. So berichtet eine ihrer Freundinnen: Ich habe sie zweimal in Münster besucht. Sie hatte das größte Interesse an meiner Arbeit, die ich sehr liebte, und war nie die weltfremde Frau, die sich von der Welt zurückgezogen hat. Jede Kleinigkeit in meiner Familie interessierte sie. Es war immer ein Segen, mit ihr zusammen zu sein, immer ein Gewinn, entweder dadurch, dass die eigenen Gedanken klarer wurden oder dass man neue Gesichtspunkte in einer alten Frage sah. Mit viel Takt und Geschick führte sie aber auch manche ihrer jüdischen Freunde den Weg zu Christus. Diese Aufgabe war ihr auch ein besonderes Anliegen. Eine ihrer Jugendfreundinnen, die Edith Stein auf ihrem Glaubensweg begleitete, berichtet: Mit unendlicher Geduld hat sie mit mir diskutiert und getröstet über Persönliches, über Glaubensfragen, über Philosophie, über alles, was uns bewegte. Nun hörten wir einige Gedanken über die Zeit Edith Steins in Münster und wir hören noch ein wenig Musik, bevor wir dann nun zu einem neuen Abschnitt im Leben Edith Steins kommen werden.
Spiritualität bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und ich begleite Sie durch diese Sendung. Wir sprechen heute über Edith Stein und ganz besonders über ihr christliches Glaubenszeugnis, das sie der Welt hinterlassen hat. Gast unserer Sendung ist Frau Dr. Ulrike Seidel aus Brixen in Südtirol und sie hat uns eben berichtet von Edith Stein, die nach ihrer Taufe zuerst Lehrerin bei den Dominikanerinnen in Speyer war und dann eine Vortragstätigkeit in Münster angenommen hat. Und wir hören nun im letzten Teil ihr Leben im Karmel.
Ein neuer Abschnitt in Edith Steins Leben begann dann im Sommer 1933. Mit 42 Jahren trat sie in den kontemplativen Orden der unbeschuhten Karmelitinnen in Köln ein. Von der innerlichen Berufung zum Karmel war Edith Stein immer überzeugt. Sie war 8 Jahre bei den Dominikanerinnen in Speyer. Sie hatte mit ihnen gelebt und ihren Geist kennengelernt. Auch lernte sie 1928 die Benediktinerabtei Beuron als Ort der Stille und der inneren Einkehr kennen. Dort verbrachte sie nach ihrer Konversion häufig die Kartage und das Osterfest. Doch niemals hatte sie daran gedacht, Benediktinerin oder Dominikanerin zu werden. Und sie selbst schreibt einmal: Immer hatte ich das Empfinden, dass der Herr mir im Karmel etwas bereitet hat, das ich nur im Karmel finden könnte. Am 15. April 1934 fand das Fest der Einkleidung statt. Das Fest war ungewöhnlich eindrucksvoll für den kleinen Lindenthaler Karmel und vereinte viele Gäste wie den Abt von Beuron, Dr. Raphael Walzer, der das Hochamt feierte, Pater Theodorus, der als Provinzial des Karmels die Einkleidung vornahm, viele Professoren, ihre Taufpatin Dr. Konrad Martius, zahlreiche Mitglieder des katholischen Frauenbundes und viele Studentinnen aus Freiburg, Speyer und Münster. Die Geschwister Edith Steins haben zwar zu ihrem Fest geschrieben und gratuliert, aber anwesend von der Familie war niemand. Auch Husserl, ihr ehemaliger Lehrer, hatte seine Glückwünsche nur gesandt. Als er später von Schwester Adelgundis Jägerschmidt, einer Benediktinerin und Schülerin Husserls hörte, wie schön das Fest gewesen war, da tat es ihm leid, die Einladung zur Teilnahme nicht angenommen zu haben. Nach einigem Nachdenken sagte er, man kann doch gut befreundet sein, auch wenn die Weltanschauung uns trennt. Sie hat doch die klar ausgewogene Geistesgebundenheit der Scholastik zur Genüge kennengelernt. Woher kommt es, dass davon bei der heiligen Teresa nichts zu spüren ist? Und nach einer Antwort der Dominikanerin, Schwester Adelgundis, jeder echte Scholastiker sei Mystiker und jeder echte Mystiker zugleich auch Scholastiker, fuhr Husserl fort. Merkwürdig. Edith Stein schaut also von einem Berg der Klarheit und Weite des Horizonts in wunderbarer Durchsichtigkeit und Aufgelockertheit. Und gleichzeitig hat sie diese andere Kehr nach innen und die Perspektive ihres eigenen Ichs. Bei ihr ist alles durchaus echt. Sonst würde ich sagen, das muss gemacht und gekünstelt sein. Also so auch die Gedanken Husserls zum Eintritt Edith Steins in den Karmel. Edith Stein ist in den Karmel eingetreten, um ihr Herz als Gabe für viele darzubringen, die der Liebesgemeinschaft mit Gott ferne stehen. Und für die, die mitten in der Welt ihren Platz und ihre Aufgaben dort zu erfüllen haben. Auch wenn jetzt die wesentlichen Liebesdienste auf einem stilleren Wege geschahen als früher, wollte sie über die Sorge der einzelnen Menschen, der einzelnen Bekannten und Freunden genau informiert sein. Martha Petra, der Oberin der Ursulinen von Dorsten, mit der sie in Freundschaft verbunden war, schreibt sie: Je konkreter das Bild ist, desto mehr treibt es uns an, unseren Schwestern draußen mit unserem Gebet zur Hilfe zu kommen. Ich denke auch, es würde Ihnen gut tun, ein bisschen bei uns zu sein. Wir haben Ihnen zwar nichts Großartiges zu bieten, nur unsere fröhliche Armut und unseren Frieden. Es ist uns doch so viel leichter gemacht, dies zu bewahren, als denen, die täglich und stündlich in den Kampf gestellt sind. Und darum bin ich immer froh, wenn sich jemand etwas davon zur Stärkung im Kampf holen kann. Besonders ihre jüdischen Freunde suchten in ihrer traurigen Lage in der Zeit um 1933 bei Edith Stein Rat und Trost. Sie kamen ins Sprechzimmer des Karmels und besprachen mit ihr auch ihre Auswanderungspläne. Und immer war sie bereit, ihnen so gut sie konnte zu helfen. In einem Brief an Schwester Adelgundis heißt es: Man kann sich nur bemühen, das Leben, das man erwählt hat, immer treuer und reiner zu leben, um es als ein annehmbares Opfer für alle, denen man verbunden ist, darzubringen. Das Vertrauen, das auf uns gesetzt wird, die fast erschreckend hohe Meinung, die so viele draußen von unserem Leben haben, ist ein immer neuer Ansporn dazu. Und weiter schreibt sie: Und man ist glücklich, wenn man wieder in die Stille des Chores flüchten und vor dem Tabernakel verarbeiten kann, was einem zugetragen worden ist. Also auch im Karmel nicht eine weltfremde Edith Stein oder Schwester Benedikta, sondern wirklich die Frau, die Schwester, die mit Jesus, mit Gott verbunden ist, aber auch mit den Menschen, mit den Freunden und für sie dieses Gebetsleben, dieses kontemplative Leben führt. Sie lebte 5 Jahre im Kölner Karmel. Sie war auch von tiefer Dankbarkeit erfüllt, dort leben zu dürfen. Aber sie war sich klar darüber, dass sie als Jüdin auch im Karmel nicht sicher war. Die Vorzeichen des Nazisturms wurden immer deutlicher sichtbar. Sie selbst war eigentlich gegen das sogenannte Untertauchen. Aber als am 9. November 1938 in der Reichskristallnacht die Synagogen in Deutschland brannten, willigte sie ein, das Land zu verlassen, weil sie den Karmel nicht länger gefährden wollte. Am 31. Dezember 1938 wurde Edith Stein dann von Dr. Paul Strehrath, einem Arzt, der dem Kölner Karmel verbunden war, über die Grenze gebracht. Den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erlebte sie dann 1939 im Karmel in Echt in Holland. Edith Stein, die aus Deutschland geflohen war, spürte intensiver als die Schwestern in den Niederlanden die drohende Kriegsgefahr. Immer ernster wurde ihr Blick. Sie wusste sich als die Gesegnete. Aber dieser Segen wurde ihr vor allem durch das Kreuz zuteil. Ihr Ordensname war ja Theresia Benedicta Acruce, die vom Kreuz gesegnete Theresia. Und so wollte sie nicht nur vom Kreuz heißen, sondern auch ihrem gekreuzigten Herrn ähnlich werden. Aus dem Jahr 1939 existieren heute noch mehrere Gebete, in denen sie ihr Leben Gott für das Heil der bedrohten Welt anbot. Am Passionssonntag, dem 26. März 1939, kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, schrieb sie an Mutter Ottilia, ihre Priorin in Echt: Liebe Mutter, gib mir die Erlaubnis, mich dem heiligsten Herzen Jesu als Sühneopfer anzubieten, für den wahren Frieden, damit die Herrschaft des Antichristus, wenn es möglich ist, zusammenbricht und eine neue Ordnung aufgebaut werden kann. Ich möchte es gerne noch heute tun, weil es die 12. Stunde ist. Ich weiß, dass ich ein Nichts bin, aber Jesus will es und er wird in diesen Tagen gewiss noch viele andere berufen. Und selbst wenn es im Karmel Brauch war, so Aufopferungsgebete zu schreiben, wirken diese Gebete durch die furchtbare Besiegelung ihres Schicksals umso erschütternder. Am 2. August 1942 wurde Edith Stein dann von den nationalsozialistischen Machthabern verhaftet und am 9. August im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau wahrscheinlich durch Giftgas ermordet. Es gilt als sicher, dass Edith Stein an dem Sonntag ihrer Verhaftung an der Studie über Johannes vom Kreuz, die sie für den Karmel geschrieben hat, weitergearbeitet hat. Wir wissen nicht, mit welchen Zeilen sie diese Niederschrift begonnen hat an diesem Tag. Sicher aber ist, dass sie den Tod des heiligen Johannes vom Kreuz beschrieben hat, gleichsam wie eine Einübung in den eigenen Tod. Wie selten einem Menschen war es Edith Stein aufgegeben, in lebenslangem Ringen Lehre und Leben, Glauben und Selbstverwirklichung in Einklang zu bringen. Als 50-Jährige von der SS verhaftet, hatte sie sich zu einer Reife durchgerungen, die sie fähig machte, allen denen sie in dieser unmenschlichen Situation begegnete, wahre Menschlichkeit zu vermitteln. Im Transport, der vorläufig nach Amersfoort gelangen sollte, befanden sich laut Augenzeugenberichten außer Edith Stein noch ungefähr 6 andere Ordensleute. Es handelte sich dabei um 2 Trappistinnen, die mit ihren 3 Brüdern, alle Trappisten, an demselben Tag in Haft genommen worden waren. Außerdem um Dr. Lisa Maria Majrowski, einer Dominikanerin-Tertiarin, und im Konzentrationslager Westerbork trafen sie dann mit Judith Mendes de Costa, einer Dominikanerin, Caritas Bock, einer Schwester vom Heiligsten Herzen Jesu, und Miriam Michaelis, Schwester vom Heiligen Josef in Trier, zusammen. Im Lager und teilweise auch im Frachtwagen auf dem Weg nach Auschwitz wuchsen sie zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammen, mitten unter all den anderen Männern, Frauen und Kindern. Die Schwestern bildeten eine Art Kommunität, worin sie gemeinsam, soweit es möglich war, das Brevier und den Rosenkranz beteten. Edith Stein wurde von allen als ihre Oberin betrachtet. Es war unverkennbar, sagte ein Zeuge, dass von ihrem stillen Wesen ein starker Einfluss ausging. Obwohl von einer äußeren Glaubenskundgabe wenig oder nichts zu spüren war, verband sich die Todesangst in dieser schwierigen Lage bei allen mit einer ergebungsvollen Hingabe in totaler Auslieferung an Gott. Ein Problem, mit dem die kontemplativen Ordensleute zu Beginn ihres Lagerlebens nicht zurechtkommen konnten, war die Priorität von Stundengebet und tätiger Nächstenliebe. Edith Stein löste diese Spannung mit den Worten: Bis jetzt habe ich gebetet und gearbeitet. Von nun an werde ich arbeiten und beten. Später berichtete sie, dass die Gefangenen froh seien, dass auch katholische Patres und Schwestern im Lager seien. In den holländischen Auffanglagern Amersfoort und Westerbork herrschte großes Elend, wie man sich vorstellen kann. Edith Stein suchte zu helfen, wo sie konnte. Ein Kellner Kaufmann berichtet, unter den eingelieferten Gefangenen fiel Edith Stein auf durch ihre große Ruhe und Gelassenheit. Der Jammer im Lager und die Aufregung bei den neu Eingetroffenen waren unbeschreiblich. Edith Stein ging unter den Frauen umher, tröstend, helfend, beruhigend. Viele Mütter, fast dem Wahnsinn nahe, hatten sich schon tagelang nicht mehr um ihre Kinder kümmern können und brüteten in dumpfer Verzweiflung vor sich hin. Edith Stein nahm sich der armen Kleinen an, wusch und kämmte sie und sorgte für Nahrung und Pflege, soweit das möglich war. Die Mutter eines Dominikaners, die mit ihrem Sohn gerettet wurde, schreibt: Der große Unterschied zwischen Edith Stein und den anderen Schwestern lag in ihrer Schweigsamkeit. Mein persönlicher Eindruck ist, dass sie zu innerst betrübt war, nicht angstvoll. Ich kann es nicht besser ausdrücken, als dass sie den Eindruck machte, ein großes Maß von Leiden zu schleppen. Sie sprach fast nie, nur blickte sie oft ihre Schwester Rosa unsagbar traurig an. Am 21. Februar 1951 schrieb diese Zeugin dann in einem Brief an die Priorin des Kölner Karmels: Schwester Benedikta gab den Eindruck, fortwährend im Gebet versunken zu sein. Sie war sehr mutig, aber herzensbetrübt. Ich kann es nicht besser ausdrücken, als ob sie eine Pietà wäre ohne Corpus Christi. Es war, als vorsehe sie bereits das Martyrium, das ihrer aller erwartete. Als es dann ganz sicher war, dass Edith Stein mit den anderen Getauften innerhalb weniger Stunden abtransportiert werden sollte und ein Beamter sie fragte, ob sie eine Vergünstigung wünsche, da wehrte sie mit der Begründung ab, sie wolle keinen Vorteil daraus ziehen, dass sie getauft sei. Weshalb eine Ausnahme machen für sie oder die Gruppe? War nicht gerade dieses Gerechtigkeit, dass sie aus ihrer Taufe keinen Nutzen ziehen konnten? Wenn sie nicht das Los der anderen teilen würde, dann wäre ihr Leben vernichtet. Nun aber nicht. Also mutige Worte in dieser schwierigen Situation. In der Kraft eines ausstrahlenden Gebetes haben Edith Stein auch zwei Männer aus echt sie erlebt, die im Auftrage des Karmels Westerbork besuchten und dem Kloster letzte Grüße von ihr übermittelten. Sie berichteten, Schwester Benedikta war vollkommen ruhig und beherrscht. Es war kein Zeichen von Angst über die unsichere Zukunft bei ihr zu spüren. Ruhig und in ihr Schicksal ergeben, hatte sie ihr Leben in die sichere Hand Gottes gelegt. Es lag eine glückliche Fröhlichkeit in ihrer ernsten Ruhe. Ähnlich berichtete auch ein holländischer Beamter, der in Westerbork Dienst tat. Die eine Nonne, die mir sofort aufgefallen war und die ich trotz der vielen abscheulichen Episoden, deren Zeuge ich war, nie vergessen konnte, die Frau mit dem Lächeln, das keine Maske war, sondern ein warmes Leuchten ausging, ist diejenige, die durch den Vatikan vielleicht heilig gesprochen wird. Als ich ihr begegnete, wusste ich sofort, das ist ein wahrhaft großer Mensch. Diese ältere Frau, die so jugendlich wirkte, die so ganz wahrhaftig und echt war. Ein Gespräch mit ihr, das war eine Reise in eine andere Welt. In solchen Minuten bestand Westerbork nicht mehr. Mit 51 Jahren starb Edith Stein. wie die mehr als 100.000 aus Niederlanden deportierten Juden und Nicht-Arier unter dem Regime des Nationalsozialismus. Nicht kirchliche Kreise, sondern jüdische Freunde aus aller Welt fragten nach 1945 im Kölner Kamel nach, wo Edith Stein geblieben sei. Lange Zeit war dieser jedoch im Ungewissen über das Schicksal von Edith Stein, Schwester Teresa Benedicta vom Kreuz. Erst am 16. Februar 1950 erschienen in den vom niederländischen Justizministerium veröffentlichten Listen die Todesdaten der aus den Niederlanden verschleppten und getöteten Juden. Unter ihnen wurde auch Edith Theresia Hedwig Stein genannt, mutmaßlich verstorben in Auschwitz am 9. August 1942. Man kann das als das Bezeichnendste in ihrem Leben nennen, dass sie eine unerbittliche Wahrheitssucherin war und dass die Wahrheit ihr über alles ging. Und sie kommt ja zu diesem Schluss, wer die Wahrheit sucht, sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht. Als Wissenschaftlerin, die den Weg zu Gott und zu Glauben fand, hat sie gerade für uns und für unsere Zeit richtungsweisende Bedeutung erlangt und vieles zu sagen. Ich hoffe, dass Sie auch einige Ihrer Gedanken nun durch diesen Vortrag mitnehmen konnten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass noch ein wenig Zeit für das Gespräch bleibt.
Edith Stein, ihr christliches Glaubenszeugnis, das war der Titel unserer Spiritualitätssendung heute. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie einfach darum bitten, zu berücksichtigen, dass jetzt keine Zeit mehr ist für Höreranrufe. Aber ich darf Sie darauf hinweisen, wenn Sie sich für Edith Stein sehr interessieren und diese drei Vorträge von unserer Referentin Dr. Ulrike Seidel eine kleine Anregung waren. Man kann sich informieren über Edith Stein auch bei den Dominikanerinnen in Speyer und natürlich im Karmel in Köln. In Speyer gibt es eine eigene Ausstellung über Edith Stein und dort kann man auch ihr früheres Zimmer besichtigen. Und wie Sie genau den Kontakt zu den Dominikanerinnen in Speyer und dem Karmel in Köln erhalten können, das können Sie erfahren bei unserem Hörerservice unter der 08323 9675110 oder dann im Internet auf www.horeb.org. Dort können Sie auch einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen im Internet oder bei unserem Hörerservice auf CD. Da können Sie dann unseren CD-Dienst anrufen. Ja, am Ende dieser Sendung, Frau Dr. Seidel, sage ich Ihnen herzlichen Dank für diese drei Teile, die Sie für uns gestaltet haben. Wir haben gesprochen über Edith Stein als Jüdin, Edith Stein als Philosophin und Edith Stein als Karmelitin. Edith Stein hat selbst gesagt, keine Frau ist ja einfach nur Frau. Frau Dr. Seidel, ganz kurz, wenn Sie noch sagen könnten, was ist denn Edith Stein für Sie nun?
Ist alles gesagt. Sie ist für mich eine große Glaubenszeugin, also für Jesus, für den christlichen Glauben. Das ganz kurz gesagt. Und es ist so faszinierend, dass sie diesen Weg gefunden hat. Also vom Judentum her und dann vor allem vom Atheismus oder Agnostizismus her.
Und beeindruckend ist ja auch, dass sie nicht gebrochen hat mit dem Judentum oder mit der Philosophie, sondern dass sie alles in einer Liebe zu Gott auch verbinden konnte. Frau Dr. Seidel, Sie haben begonnen mit einem Gebet von Edith Stein und ich möchte Sie nun bitten, Sie haben zum Ende ein Gebet an Edith Stein.
Schwester Benedikta, dein Leben beweist es. Du hast die überströmende Liebe gelebt, die im Herzen Jesu ihre Wurzel hat. Für dein Volk und das deutsche Volk, für die Kirche und den Frieden in der Welt bist du den dunklen, schweren Weg nach Auschwitz gegangen. Bleibt in meiner Liebe. Du bist in diesem Raum geblieben und so warst du stärker als jene, die nach deinem Leben griffen, um es zu zerstören. In der äußersten Ohnmacht wusstest du noch um die Liebe, die Todes zum Leben erweckt. Du warst verwurzelt im Herzen Jesu, als dein Glaube geprüft wurde auf seine Echtheit. Und du hast sie bestanden, die Prüfung. Komm, Heiliger Geist, der rings mein Sein umschließt und in sich birgt. Erfülle mich mit deinem Licht, deinem Reichtum und mit deiner Kraft. Offenbare deine Kraft in meiner Ohnmacht. Amen.
Herzlichen Dank, Frau Dr. Seidel. Ihnen alles Gute und viele Grüße nach Brixen. Auf Wiederhören.
Vielen Dank auch und auf Wiederhören.